Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Ausschaffungsinitiative der SVP sorgt auch nach dem Jahr dazu an der Urne für Kontroversen, wie wir vorhin in der Sendung festgestellt haben. Nun schauen wir hinter die Kulissen und fragen, wie hat die Arbeitsgruppe Ausschaffung gearbeitet? Wie genau ist sie zu ihrem Vorschlag gekommen? Und warum konnte keine einvernehmliche Lösung zusammen mit der SVP gefunden werden? Der Präsident der Arbeitsgruppe, der frühere Direktor des Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller, beantwortet nun diese Fragen von Ursi Christ.
Das Tagesgespräch.
Heinrich Koller, ruhig, angenehm, fruchtbar, sachlich, sei die Arbeit in dieser Arbeitsgruppe gewesen, haben wir vorher gehört. Müsste man nicht sagen, man hat gestritten, aber rausgekommen ist nichts.
Man kann es so sehen, tatsächlich haben wir gestritten, wir haben miteinander gefochten sogar, aber im Respekt vor den gegenseitigen Meinungen und rausgekommen ist sehr viel von mir aus gesehen.
Also 130 Seiten, die jetzt auf dem Tisch liegen?
Ja, 130 Seiten, die aber auch eben vier Varianten darlegen. Das war ja unser Auftrag gewesen. Wir müssen Vorschläge unterbreiten und die rechtlichen Konsequenzen aufzeigen. Wir meinen, wir haben das gemacht, der Bericht ist gelungen, von mir aus gesehen auch auf einem höheren Niveau. Und jetzt hat die politische Behörde dann die Möglichkeit, anhand von deren Auslageordnung zu entscheiden, ob sie ihrem Völkerrecht oder ihrem Verfassungstext nachkommen
will. Die Justizministerin Simonetta Sommaruga, die ja ihre Arbeitsgruppe eingesetzt hat, hat gesagt, im Konsens soll die Gruppe nach Lösungen suchen. Da stelle ich fest, das ist nicht gelungen.
Nein, aber ich bin auch nicht von der Illusion ausgegangen, dass wir da einen Konsens herstellen
können. Das haben Sie gar nicht von Anfang an gar
Nein,
nicht
gemerkt? Nein, von Anfang an gemerkt, weil, wo mir der Herr Rutz als Vertreter vom Initiativkomitee gesagt hat, ihr Vorschlag, den er unterbreitet hat in der ersten Sitzung, sei von der Parteileitung abgesegnet. Da habe ich gewusst, dass da kein grosses Entgegenkommen wird zu erwarten sein. Es war aber auch trotzdem wertvoll gewesen, weil wir etwas hatten, wo man sich darauf einschiessen konnte. Man hat gewusst, wie das Initiativkomitee den Verfassungstext umsetzen will. Und wir umgekehrt haben gewusst oder gemerkt, bald gemerkt, dass viele von diesen Normen eben nicht tauglich sind, in den Verfassungsprinzipien oder in den Grundrechten oder im Völkerrecht zu entsprechen.
Aber Sie haben natürlich auch gewusst, da ist sozusagen die SVP-Parteileitung mit am Tisch. Da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu rütteln.
Ja, das ist so. Wobei, ich muss jetzt den beiden Vertretern zugestehen, dass sie sehr aufmerksam auf unsere Argumente eingegangen sind, zugelassen haben, dass wir auf der anderen Seite sehr rasch ihre Auffassung haben können kennenlernen. Also, ihre Auffassung ist mit einem Wort gesagt, man will eher den Verfassungstext, so wie er im Wortlaut war, wortgetreu umsetzen, damit der Sinn, möglichst viele Ausschaffungen herzubringen, für kriminelle Ausländer erfüllt wird. Und die anderen, die haben eher der bisherigen Praxis wollen entsprechen. Lehr und Praxis sagen nämlich, man soll zuerst so einen Verfassungstext völkerrechtskonform auslegen und erst dann eine Verurteilung aufnehmen oder sogar eine Neuverhandlung oder eine Kündigung von einem Vertrag, wenn das gar nicht anders zu vollziehen ist.
Das haben Sie aber eigentlich auch von Anfang an gewusst. Von dem her sind eigentlich die beiden Positionen, Ihre und die Mehrheit von der Kommission, die es heute nicht auf der gleichen Bühne haben mit der SVP, ist klar gewesen und umgekehrt die Position von der SVP ist klar gewesen, ist eigentlich schon vieles sehr klar gewesen und der Spielraum, stelle ich fest, ist eng gewesen für die
Ja, der Spielraum ist eng gewesen, aber wir haben ja die Argumentation von dem Initiativkomitee nicht kennt, oder? Dass man also ganz klar sagt, uns ist ein Widerspruch zum Völkerrecht genehm, wenn das Volk so will. Und wir setzen jetzt die Initiativen um. Ob die verhältnismässig sind, nach Auffassung von der Lehre, ist uns gleich. Wir finden, das Volk hat entschieden und das Volk hat selber den Grundsatz von der Verhältnismäßigkeit mit dem Text konkretisiert und daran wird nicht gerüttelt. Auch, dass man eine Verurteilung von der Schweiz aufnimmt, ist mir nicht so bewusst gewesen am Anfang, weil ich gedacht habe, ja, man wird doch können aufzeigen, wie die Rechtsprechung heute aussieht und was damit verbunden ist. Denken Sie an das Freizügigkeitsabkommen, wenn man das aufkünden müsste, weil eben die Erfordernisse nicht erfüllt sind von der Ausschaffung, dann hätte das zur Folge, dass sämtliche andere Abkommen von der bilateralen 1 wegen der Guillotine-Klausel dahin würden fallen. Und wir wollten das nicht aufnehmen, die Mehrheit.
Da kommen wir gerade noch darauf zurück, später ein bisschen im Gespräch, auf die, das Risiko, das da für die Schweiz effektiv wird bestehen. Ich will zuerst an zwei, drei Beispiele mal ein bisschen abklopfen, um was es eigentlich geht, wo man sich da nicht einig war. Wir haben vorher auch vom SVP-Vertreter, von einem der beiden SVP-Vertreter in dieser Kommission, in dieser Arbeitsgruppe, Gregor Rutz, gehört, dass Drogendealer-Beispiel, also der Mann, mit dem Leiterwagen 20 Kilo Kokain transportiert, den gebe ich es eben nicht. Der Drogendealer, das finde ich immer in kleinen Mengen statt. Und darum sei es eben wichtig, dass jeder, der mit Drogen dealt, ausgeschafft werde.
Gut, das Beispiel eignet sich, um die Problematik von dieser Ausschaffungsinitiative darzulegen. Nummer eins, was hier zu bemerken gibt, viele von denen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, ich nehme jetzt nicht den krassen Handel vom Drogenhandel, oder vom
sondern so in den kleinen, den
Kügel-Dealern. Die Hälfte von denen, die unter den Straftatbestand fallen, sind in der Schweiz ohne Aufenthaltsrecht. Die müssen sowieso raus. Die werden verurteilt und müssen rausgehen.
Also das ist der nigerianische Kügelidealer.
Der Kügelidealer, der Asylsuchende, der nachher genauso viel Stoff auf sich trägt, wie er braucht für einen Eigenkonsum, damit er kann sagen, er brauche es selber und damit er dann unter die Klausel fällt.
Also, gut, aber es bleibt immer noch die andere Hälfte.
Ja, es bleibt die andere Hälfte. Und bei der anderen Hälfte müssen wir schauen, sind es jetzt wirklich kleine oder sind es grössere Fälle. Und wir haben in der Statistik festgestellt, dass tatsächlich etwa unter den normale Tatbestand von dem Artikel 19 vom Betäubungsmittelgesetz, wo der Anbau, die Herstellung, die Verarbeitung, die Lagerung, Besitz, Verkauf und in Verkehr bringen unter Strafe stellt, dass dort pro Jahr rund 2200 Ausländer betroffen sind. Die Hälfte davon sind jetzt eben solche, die ohnehin kein Aufenthaltsrecht haben, die fallen nicht unter die Ausschaffungsinitiative. Von dieser anderen Hälfte, das sind etwa 1000, rund 1000 bis 100, sind 300 bis 400, die eine Strafe bekommen, unter 6 Monaten. Also, da hat Herr Rutz recht. Die können wir prinzipiell oder grundsätzlich, sage ich mal, nicht erfassen. Wenn es hingegen um die schweren Delikte geht, da stelle ich gemäß Statistik fest, dass es 908 Fälle gewesen sind und alle schweren Fälle sind über 6 Monate bestraft worden. Würden also auch bei der Variante 2, 3 oder so zu einer Ausschaffung führen. Jetzt noch, zu diesen 6 Monaten.
Da kommen wir vielleicht nachher gut darauf zurück, ich will sehr schnell ein Beispiel machen. Das heisst, für Sie im Fall von diesen Drogendelikt ist die abschreckende Wirkung genug gegeben in dieser Art, wie es die Mehrheit der Arbeitsgruppe
ja, hat? Gerade aus dem Grund, weil ich nicht vorhin nicht fertig rede, wegen diesen 6 Monaten, weil eben der Richter auch unter diesen 6 Monaten kann gehen, wenn ein öffentliches Interesse besteht, die auszuschaffen. Das sehen die Varianten 2 und 3 sehen das vor. Also das ist vor allem für Kriminaltouristen und für Wiederholungstäter natürlich eine abschreckende Wirkung.
Ist nicht aber die abschreckende Wirkung auch ein Teil von dieser abschreckenden Wirkung, dass es eben sehr einfach ist? Dass jeder weiss, als Ausländer, wenn ich mit Drogen deale, dann muss ich das Land verlassen.
Ich weiss nicht, ob die Leute sich dessen bewusst sind. Oder sie nehmen zumindest eine Verurteilung in Kauf, wissen aber auch, dass sie, wenn sie verurteilt werden, ausgewiesen werden, gestützt auf Ausländerrecht. Oder? Wir reden ja bei der Ausschaffungsinitiative eigentlich nur von diesen Fällen, wo ein Aufenthaltsrecht haben, vor allem also B- und C-Bewilligungen, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen. Aber in der Tat, die abschreckende Wirkung ist vielleicht nicht in dem Ausmaß gegeben, wie man das gerne hätte.
Nehmen wir ein anderes Beispiel, Heinrich Koller. Sie haben es selber in der Medienkonferenz erwähnt, der Lehrling, der seit der Geburt da ist und dann einen einfachen Diebstahl macht.
Ja, also der einfache Diebstahl wird bei keiner Variante unter die Ausschaffungsklausel fallen. Es braucht einen sogenannten Einbruchsdiebstahl, ein Einbruchsdelikt. Und der würde in der Tat gemäss der Version vom Initiativkomitee unabhängig von der Strafe, die der Bursch bekommt, zur Ausschaffung führen. Ich darf das erläutern. Wenn der reinschleicht, dann macht er einen Einschleichdiebstahl. Er benutzt vielleicht unerlaubterweise den Schlüssel, den er hat, zu seinem Laden, holt eine Flasche Bier raus. Und der wird vom Richter nachher bestraft. Minim, weil er sagt, er hat einen Frust gehabt, der Lehrmeister hat mit dem geschumpfen, hat das nicht getragen, holt eine Flasche Bier. Also der Richter wird vielleicht sagen, wird verurteilt. Aber zu einer minimalen Strafe von 3 Tagessätzen auf 25 Franken verurteilt. Das ist bei der Variante 1 spielt das keine Rolle.
Also er ist bei der verurteilt. SVP
er, jawohl. Variante. Er ist verurteilt. Er muss gehen. und nach der Variante 2 bis 4, also von der Mehrheit von der Arbeitsgruppe, wäre immer so ein Fall, aber die Mindestlimite von im Prinzip 6 Monate nicht erfüllt und dann könnte in der Schweiz brauchen. Muss ich auch überlegen, was das heisst. Jetzt, wenn man jetzt Vollzugshindernisse anschaut, also die Anordnungsphase ist das eine, aber nachher die Vollzugsphase, können wir uns einfach erlauben, gegen die Prinzipien zu verstoßen, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten sind oder im Freizügigkeitsabkommen, wo sagt, in jedem Einzelfall muss man nachher prüfen, ob die Massnahmen von der Ausschaffung tatsächlich verhältnismäßig sind. Also im Einzelfall. Da muss man auch die Familienverhältnisse anschauen, da muss man die Schwere von der Strafe anschauen. Und das übergeht die Variante vom Initiativkomitee.
Ja, Sie sagen einfach klar, die müssen ausgeschafft werden. Was ist es eigentlich, was Sie daran am meisten stört? Ist es der Jurist, der sieht, da sind Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt, da wird jemand zu streng bestraft für das Delikt. Ist es menschliche Gründe, dass Sie sagen, für den Lehrling ist das viel zu hart, so eine Strafe? Was ist es für einen?
Ja, es ist, ich bin im Dilemma, muss es ehrlich sagen. Oder mein Herz sagt mir, wenn ich in Basel im Tram die Kügeli-Dealer sehe, wie sie vom einen Standort zum anderen fahren, keine Fahrausweis haben und als Asylsuchende in diesem Land sind, dann stört mir das. Die sollte man möglichst rasch das Asylgesuch behandeln und ausweisen.
Das hat ja auch zum klaren Ja geführt in der Abstimmung zu den Ausschaffungen.
Ich glaube, das kann eine der Gründe sein. Auf der anderen Seite sage ich mir, jeder staatliche Handeln muss verhältnismäßig sein. Auch bei der Ausschaffung. Da müssen wir doch berücksichtigen, dass die Person, wo deliktisch handelt, dass man das ins Verhältnis setzt zum Bedürfnis vom Staat. Also, ist die Sicherheit wegen dem gefördert in dem Land? Ist die öffentliche Ordnung gefördert durch das Land? Und unsere Verfassung sagt ja ganz klar, jedes staatliche Handeln muss verhältnismäßig sein. Und wenn mir jemand, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, Notwehrexzess, oder? Ich fühle mich bedroht, ich fühle mich angegriffen, ich greife zu einem Stein, der andere stößt mich um und ich schlage, die Person macht Notwehrexzess, wird vielleicht ganz gering bestraft, vielleicht zieht der Richter sogar von einer Strafe ab. In so einem Fall sagt mir doch die Vernunft, nein, da ist eine Ausweisung, gerade von jemandem, der noch längere Zeit da war, da in die Schule gegangen ist, da in die Ausbildung gegangen ist, das ist doch exzessiv und nicht mehr im Verhältnis zum dem, der eben sollte, in der Verfassung steht.
Und das ist der Jurist, der dann Nein sagt?
Und das ist der Jurist, der nachher die Ratio, also die Vernunft, mir sagt, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein, weil sowohl Menschenrechtskonventionen, UNO-Pakt und EMRK, wie auch das Freizügigkeitsabkommen, wie auch die Kinderrechtskonvention, die sagt, wir dürfen junge Leute nicht trennen von ihren Eltern und so weiter. Da muss ich sagen, das ist zu beachten. Sonst, wenn wir anfangen, an dem Wertsystem, das dahinter steht, schrübeln, dann gibt es keine Grenzen und dann kann die absolute Demokratie auch zu einer minderheitsvernichtenden politischen Variante führen und das kann ich nicht tolerieren.
Der Raser, auch der hat für viele Diskussionen gesorgt im Vorfeld von dieser Ausschaffungsinitiative. Der Raser, wird der jetzt ausgeschafft nach der Variante der Mehrheit, ja oder nein? Oder kann man es nicht so einfach sagen?
Gut, dann, so einfach kann man das nicht sagen, weil der Raser ist bis heute einfach nur strafbar, wenn er gegen ein Strassenverkehrsdelikt verstößt. Und dort sind die Strafandrohungen nicht so gross. Jetzt hat aber die politische Behörde, also in der Kommissionen, ist ja Varianten ausgearbeitet worden, wonach im StGB, also im Strafgesetzbuch, sollte ein Tatbestand geschaffen werden, wo bis zu 3 Jahre
Strafe. Das heisst, da kommt man dann hinten rein und dann hat man die gesetzliche Grundlage.
Jawohl, und da haben wir natürlich gesagt, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, den Rasertatbestand in die Deliktskataloge aufzunehmen, sondern wir überlassen das der politischen Behörde, wenn die Prozess so voranschreiten, dass bis dann, wenn man da eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeitet oder eine Botschaft muss ausarbeiten, der Bundesrat natürlich, dann bis dann ist vielleicht die Rasenproblematik geklärt. Und dann würden eigentlich bei allen Varianten würde die Raser, würden, wenn sie gegen einen StGB-Artikel verstoßen, dann würden sie unter den Ausschaffungstatbestand fallen.
Sie haben vorher gesagt, die 6-Monate-Grenze. Das heisst, nur wer zu einer Strafe verurteilt ist, die länger ist als 6 Monate, wird ausgeschafft. Wie ist man auf die 6 Monate gekommen als Grenze? Gut, also das, vor der Abstimmung hat man immer diskutiert über ein Jahr, über 12 Monate, über 18 Monate.
Jawohl, also der Grund ist folgender. Die 6 Monate sind eine Grenze, die im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung vorkommt, um zwischen leicht und schwer abzugrenzen.
Das heisst, Sie wollen diese Grenze übernehmen und sagen, die leichten, die schaffen wir nicht aus.
Ja, aber wir müssen noch begründen, wieso das so ist. Die 6 Monate sind beispielsweise die Grenze, die erreicht sein muss, damit jemand mit einer Freiheitsstrafe bestraft wird. Sonst kommen gemeinnützige Arbeit oder Geldstrafe zum Zug. Also, Freiheitsstrafe von 6 Monaten müssen mindestens gegeben sein, damit man nachher der Freiheit beraubt wird. Der zweite Grund ist, dass die Strafprozessordnung vorsieht, dass man bis zu 6 Monate kann, ein Verfahren wählen. Man nennt das Strafbefehlsverfahren, wo der Staatsanwalt immer schriftliche Verfahren jemand verurteilt, beispielsweise zu 3 oder zu 5 Monaten, wie bei einem Parkbus oder Ähnlichem. Und da haben wir gefunden, das steige im Widerspruch zu einem doch schweren Eingriff, den so eine Landesverweisung darstellt. Also, das ist der zweite Grund, wieso dass man auf die 6 Monate kommt. Man sollte nicht Strafbefehlsverfahren zulassen, um eine Ausweisung vorzunehmen oder anzuordnen.
Das heisst, Sie würden ein bisschen warnen, dass die Landesverweisung vielleicht noch schneller mal gesagt wird, ja, die sollen ausgeschafft werden. Und Sie würden eigentlich klar betonen, das ist eine strenge Strafe. Das ist nicht einfach so irgendeine so ein bisschen milde Strafe.
Nein, das ist ein ganz erheblicher Eingriff, selbstverständlich, in die persönliche Freiheit und in die Familie, Wahrung von der Familie als Einheit. Jetzt muss ich noch etwas anfügen, oder, bei diesen 6 Monaten. Das sind Gründe gewesen, wieso wir auf 6 Monate gekommen sind. Aber die Limite gilt nicht absolut. Sie gilt in 2 Fällen, nicht absolut. Das erste ist, dass wenn ein Wiederholungstäter wiederholt, zu 1 oder 2 Monaten, und jetzt denke ich gerade an
das Drogen, der kleine Dealer.
Jawohl, die kleinen Drogendelikte, oder? Wenn der wiederholt in 10 Jahren solche Strafe hat, wo man dann zu der Limite von 6 Monaten kommt, dort kann der Richter, beziehungsweise dort selbst der Staatsanwalt, muss dann sagen, der muss jetzt raus. Das ist die erste Ausnahme von dieser 6-Monat-Grenze. Und die zweite Ausnahme, die ebenso wichtig ist, wenn der Richter das Gefühl hat, es sei im öffentlichen Interesse, dass er so ein Kriminaltourist, der hier einreist und Verbrechen begeht, dass der des Landes verwiesen werden soll, dann kann er das auch unter 6 Monaten. Also, 2 Gründe, wieso dass wir 6 Monate gewählt haben, und 2 Gründe, wieso dass die 6 Monate nicht absolut sind, sondern eben doch gebrochen werden können.
Aber wenn ich die Zahlen anschaue, die vor allem die SVP natürlich betont, dann sehe ich, 90% der Delikte sind mit weniger als eben diesen 6 Monaten bestraft. Das heisst, nur 10% werden ausgeschafft.
Nein, das ist nicht so. Da muss ich Sie korrigieren. Das wird zwar behauptet, aber wenn Sie unseren Schlussbericht anschauen, dann stellen Sie fest, dass bei den schweren Verbrechen praktisch keine Fälle sind, wo man unter 6 Monate bestraft hat. Also Sie können Mord, schwere Körperverletzung, Sie können Raub nehmen, da ist entweder...
Aber wir reden jetzt über die Menge. 90% nicht ausgeschafft.
Nein, das stimmt nicht. Weil wir müssen ja jetzt anschauen, auch in der Variante 2, 3, 4 ist ja immer die Mindestlimite von 6 Monaten. Dann müssen wir schauen, wie viel von diesen schweren Delikten würden unter die 6 Monate fallen. Und wie gesagt, nur bei den leichten Delikten, nämlich bei der einfachen Körperverletzung, beim Raufhandel, beim Einbruchsdiebstahl, dort stimmt's, dass häufig Strafen ausgefällt werden, die unter 6 Monate sind. Und dort ist es bei der einfachen Körperverletzung beispielsweise eben, sind 90% werden bestraft unter 6 Monate. Und warum? Weil dort sind eben auch die leichten Fälle darunter, wo jemand, wenn er sich angegriffen fühlt, mit einem Messer zum Stein greift und im anderen anschlägt. Das ist mehr als nur eine Tätigkeit, das ist eine einfache Körperverletzung. Aber die Strafe wird halt dann vielleicht 2 Monate sein oder so etwas.
Wenn ich die Varianten 2 und 3 anschaue, die von der Mehrheit der Arbeitsgruppe favorisiert werden, dann ist inklusive dem neu geschaffenen Delikt Sozialmissbrauch, das schafft man neu, da ist man sich einig, das ist eine Verschärfung. Richtig. Dann würden in Zukunft nach diesen Vorschlägen 3'400 Leute pro Jahr ausgeschafft.
Das ist so. Da sind wir natürlich mit unseren Katalogen, mit den Deliktskatalogen, die wir jetzt aufführen, bei den Varianten 2 und 3, gehen wir wesentlich weniger weit als die Variante 1 vom Initiativkomitee.
Dann wären es 16'000.
Dann wären es gemäss Statistiken 16'000. Jetzt müssen wir aber wieder anschauen, dass die Hälfte davon ohnehin kein Aufenthaltsrecht haben. Die müssen sowieso gehen. Und bei unseren Fällen muss man doch sagen, ist es eine erhebliche Verschärfung gegenüber dem, der den Gegenvorschlag vorgesehen hat vom Parlament.
Oder? Und da würden Sie ja sagen, da ist der Volkswille, dass man die Ausländer strenger anpacken will. Da würden Sie sagen, ist der Volkswille umgesetzt?
Das würden wir behaupten und können es belegen mit den Zahlen. Wenn Sie also bei den Varianten 2 und 3 3'500 bis 4'000 Fälle haben, dann muss man sagen, 1'300 Fälle, rund 1'500 Fälle sind solche B- und C-Bewilligungsfälle, die tatsächlich zu einer Ausschaffung führen würden. Aber ich würde nicht wagen zu behaupten, dass das in der Realität dann auch erfolgt. Ich habe solche Ausschaffungen beigewohnt und da muss man halt berücksichtigen, ob man überhaupt ausweisen kann.
Da gibt es manchmal riesige Probleme.
Da gibt es riesige Probleme, weil entweder haben die Leute dann kein Papier, kein Reisepapier, oder der Zielstaat ist gar nicht willig, die Person zurückzunehmen. Und jetzt einfach wollen zu behaupten, das sind 16'000 oder das sind 4'000 Fälle. Nur eins ist sicher, dass das zu einer ungeheuren Verteuerung wird führen, weil es wird zu einer Vermehrung von der Ausschaffung führen.
Gut, aber das hat das Volk so wählen.
Das hat das Volk so wählen und das respektieren wir auch. Wir haben mit diesen Varianten mit allen eigentlich eine Verschärfung angestrebt. Das haben wir, den Volkswillen haben wir wollen umsetzen. Aber wir machen es unter Berücksichtigung von der internationalen Abkommen, weil wir die Folgen, und das zeigen wir auch auf, die Folgen von einer Verurteilung bzw. von einer Kündigung nicht aufnehmen wollen. Wenn das der Bundesrat will, dann ist das ein politischer Entscheid und dann muss nachher das Parlament und die Bundesbehörden müssen dann auch klar sagen, was mit dem Kündigung oder Verurteilung gemäss EMRK oder was mit der Neuverhandlung vom Freizügigkeitsabkommen zu erreichen ist. Es genügt nicht, dass man einfach sagt, ja, unsere Lösung ist völkerrechtskonform oder unsere Lösung verstört nicht gegen das Freizügigkeitsabkommen, wenn man ganz klar die Rechtsprechung auf dem Tisch hat, die zeigt, das geht so nicht.
Ist denn das Zufall, dass jetzt die Zahl von diesen 3'400 Ausschaffungen, die es gibt, nach den Varianten der Mehrheit der Arbeitsgruppe, dass die gerade in der Höhe liegt von dieser Anzahl Ausschaffungen, die wir eigentlich vor der Diskussion über die Initiative von Seiten der SVP davon kennen?
Ja, es ist Zufall. Weil wir sind bemüht gewesen, eigene Vorschläge zu erarbeiten. Ich darf Ihnen sagen, dass ich...
Also man hat nicht so die 4'000 als Ziel genommen und dann ein bisschen an den Delikt oder an den 6 Monaten geschraubt.
Ich habe seit der ersten Sitzung nie mehr den Gegenvorschlag angeschaut und nie mehr die Botschaft angeschaut. Weil wir wollten eigene Lösungen erarbeiten, und zwar im Lichte vom Völkerrecht und im Lichte von der Rechtsprechung von diesen Menschenrechtsorganen und im Lichte vom Freizügigkeitsabkommen. Und das hat dann zu diesen Varianten geführt. Aber der Entscheid, welche Varianten und welche Abstriche am Verfassungstext oder welche Abstriche an diesen internationalen Verpflichtungen man will aufnehmen will, das ist obliegt der politischen Behörde.
Genau. Die Justizministerin Simonetta Sommaruga hat jetzt die 4 Vorschläge auf dem Tisch. Was soll sie damit machen? Ja, sie Ihren übernehmen, Variante 2.
Sie muss meine Varianten übernehmen. Sie haben es gespürt. Tatsächlich ist die Variante 2 eine, die ich favorisiert habe. Aber ich glaube, es nützt der Vorsteherin vom EJPD mehr, wenn sie eine Auslegeordnung hat, wo zum Teil die Varianten so auch kombinierbar sind, Deliktskatalog oder Mindeststrafe oder all diese Sachen, wenn sie kann auswählen und nachher eine Lösung vorschlagen, die eine politische Lösung ist und nicht einfach im Experten nachrennen, wo jetzt gemäss, würde sagen, Lege Artis versucht hat, den Verfassungstext auszulegen.
Heinrich Koller, machen wir den Bogen zum Schluss noch kurz ein bisschen weiter auf. Sie sind ja fast 20 Jahre lang Direktor vom Bundesamt für Justiz gewesen. Die Verfassungsinitiativen, die nicht konform sind mit Verfassung, kennt man. Es hat 15 solche Volksinitiativen in den letzten Jahren gegeben. 3 davon sind angenommen worden. Muss man strenger werden beim Prüfen von den Initiativen?
Ich glaube schon, dass die Praxis muss strenger werden, oder? Was heisst zwingende Bestimmung des Völkerrechts? Das ist ja eine der Hindernisse.
Also das heisst, man sollte gewisse Initiativen einfach für ungültig erklären?
Ja, man sollte so weit kommen, aber ob man das durch bloße Auslegung von dem Artikel in der Verfassung machen kann oder ob es eine Änderung braucht, das ist wiederum eine Frage der Einschätzung. Das Parlament hat ja jetzt Vorschläge erarbeitet, wonach die der Kerngehalt von gewissen Grundrechten auch noch eine Limite sein sollen. Das ist ja ein gangbarer Weg. Ich würde es eigentlich bevorzugen, wenn die politischen Behörden einfach klar auf den Tisch legen, was mit solchen völkerrechtswidrigen Initiativen als Konsequenz verbunden ist und dass die Politiker auch das Rückgrat haben, vorzustehen und in der Volksabstimmung im Volk zu zeigen, was Konsequenzen sind, und dann sollen wir es gefälligst so umsetzen, wie das Volk in Kenntnis der Umstände eben entscheidet. Ich behaupte, dass viele von denen, die ja gestimmt haben, gar nicht gewusst haben, um was es letztlich geht. Sie haben einfach gewusst, wir wollen keine kriminellen Ausländer in diesem Land. Das ist ein legitimer Anspruch. Aber der Unterschied, verurteilt oder bestraft oder was ein schweres Sexualdelikt ist oder ein schweres Gewaltdelikt, da ist sich der Bürger wahrscheinlich nicht, hat er sich nicht genügend Rechenschaft gegeben. Das war eine von unseren Aufgaben gewesen, das aufzuzeigen.
Das haben Sie gemacht mit dem Bericht, der heute rausgekommen ist, an der Justizministerin weitergeleitet worden ist. Heinrich Koller, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.